Lust auf Montag. Das ist der Titel des Buches meines heutigen Gastes und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Anke Serafin. Sie ist Gründerin, Autorin und Expertin für Potenzialentwicklung. Anke hat in der Vergangenheit mit zahlreichen Teams, Organisationen und Führungskräften gearbeitet, immer mit dem Fokus darauf, wie es gelingen kann, dass wir alle Lust auf Montag haben. In der heutigen Folge geht es darum, wie sinnstiftende Arbeit aussehen kann, wie wir sie erreichen und was wir selbst und was Unternehmen dafür tun können, dass wir uns selbst bei der Arbeit wohlfühlen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung auf der Plattform da, auf der ihr diesen Podcast gerade hört. Das hilft mir, den Podcast noch bekannter zu machen. Ich bin Florian Weber und ich wünsche euch jetzt viel Spaß in der aktuellen Folge mit Anke Serafin.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Tatsächlich die einfachste Antwort ist, indem wir uns dazu entscheiden, Lust auf Montag zu haben, weil das Ganze tatsächlich in jedem selbst den Ursprung hat und damit auch eine Frage des Sinns ist, den ich meiner Arbeit und meinem Leben damit auch gebe, weil Arbeit nun mal ein wertvoller oder ein wichtiger Teil des Lebens sein sollte. Und damit liegt die Entscheidung, auch wenn das seltsam klingen mag, letzten Endes bei jedem selbst.
Das heißt, aus deiner Sicht ist es schon eine ganz bewusste Entscheidung, einfach zu sagen, ich habe, also in Anführungszeichen einfach zu sagen, ich habe Lust auf Montag.
Ja, du sagst es schon. Also das einfach zu sagen, das kann ich natürlich. Ja, das, ob ich das dann auch so empfinde, das steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Aber also mit dem Blick darauf, dass ich selbst entscheiden kann, ob ich mich auf etwas freuen möchte oder nicht, habe ich auch die Wahl zu schauen, welchen Beitrag kann ich denn dazu leisten, dass ich mich, wie jetzt in unserem Kontext eben, auf den Montag freuen kann. Und ganz oft beobachtet man ja eher, dass, oder man hört aus Gesprächen, dass die Menschen sich darüber beklagen, dass die Umstände nicht so sind, dass sie sich auf Arbeit freuen, auf Montag freuen oder auf Dienstag oder wie auch immer. Und das bedeutet wiederum, dass man so ein bisschen aus der Hand gibt, was man selber vielleicht braucht, um Freude an der Arbeit zu haben und sich auf den Montag zu freuen.
Aber das ist ja dann schon ein ganz spannender Punkt, weil das eine ist ja wirklich, welchen Beitrag kann ich leisten, so mit dem, was ich wirklich beeinflussen kann. Und das andere ist aber, und das interessiert mich auch, was kann ich vielleicht tun, wenn ich Arbeitgeber bin, wenn ich eine Kanzlei habe? Also das sind ja dann schon zwei Aspekte. Das eine ist, was kann ich für mich als Mensch tun, als Angestellter? Und das andere ist aber, was kann mein Chef möglicherweise tun oder was muss er vielleicht auch tun, damit ich mich auch auf den Montag freuen kann?
Ja, stimmt. Ich meine, letzten Endes, ganz egal, über welchen Kontext wir sprechen, wenn wir eine gute Stimmung haben und uns und Dingen freudig gegenüberstehen, dann ist es eine andere Energie. Dann ist in der Regel auch das Ergebnis ein anderes. Ganz gleich, ob das jetzt um den Job geht oder um eine sportliche Aktivität. Habe ich Freude an etwas, gelingt es mir, geht es mir leichter von der Hand. Und das macht uns menschlich und das trifft auf alle Lebens- und Arbeitsbereiche zu. Und um auf deine Frage zu antworten, was kann ich als Arbeitgeber tun? Als Arbeitgeber habe ich die Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit meine Mitarbeiter gute Arbeit machen können. Das erstmal als ganz pauschale Sicht auf die Frage.
Das reicht an der Stelle auch als Antwort, denn ich bin sicher, dass wir da drauf gucken. Ich würde aber, weil du gerade Kontext geben angesprochen hast, genau das gerne nochmal tun. Weil die Frage ist ja jetzt, wer ist eigentlich Anke Serafin? Im Intro bist du natürlich so ganz grob vorgestellt worden, aber da möchte ich schon gerne auch nochmal einen Blick drauf werfen. Vielleicht kurzer Schwank an der Stelle. Wir haben uns kennengelernt bei der New Work Evolution, eine Messe in Karlsruhe. Und du hast ein Buch geschrieben, das nehme ich an der Stelle jetzt schon mal vorweg. Und über dieses Buch standen wir zusammen auf der Bühne. Und ich habe dich anmoderiert, dann hast du einen Workshop gegeben und irgendwie hatte ich dir danach direkt gesagt, oh, lass uns mal sprechen, ob wir nicht einen Podcast machen, weil ich das so spannend fand. Du bist Expertin für Potenzialentwicklung, du hast mit Teams und Organisationen gearbeitet, du kommst ganz ursprünglich so aus dem Sport- und Gesundheitsbereich und das ist irgendwie so der Kontext, den man zu dir erstmal geben kann, glaube ich. Und jetzt hast du ja dieses Buch geschrieben und dieses Buch heißt Lust auf Montag. Und die Frage, die ich mir da stelle, Anke, ist, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dieses Buch zu schreiben? Also was war der, so, der Auslöser, dass du gesagt hast, ich muss ein Buch dazu schreiben, das Lust auf Montag heißt?
Ja, das ist witzig, dass du genau das jetzt fragst, weil ich war eben mit meinem Hund im Wald und hatte auf einmal mit dem Blick auf unseren Titel den Gedanken daran, dass wir Deutschen doch oft sehr eher so verkopft sind und eher so ein bisschen schwermütig und kritisch und eher das Problem sehen als die Lösung. Und genau das ist mir in den letzten 15, 20 Jahren in der Arbeit mit Teams und Organisationen immer wieder aufgefallen. Und zwar von beiden Seiten, sowohl von Seiten der Unternehmensführung als auch von Seiten der Mitarbeiter. Weil die einen bemühen sich, Strategien zu bauen, damit das Unternehmen erfolgreich ist. Und dafür brauchen sie natürlich die Mitarbeiter, kommen ihnen auch, das beobachte ich auch immer mehr entgegen. Und die anderen, die Mitarbeiter, sind nicht unbedingt die, die immer gerne sich reingeben wollen und in Verantwortung gehen wollen, weil auch sie über viele Jahre die Erfahrung gemacht haben, dass von ihnen Dinge erwartet werden, die sie vielleicht nicht unbedingt freiwillig gerne machen, sondern eher das Gefühl haben, sie werden irgendwo reingeschoben. Und das führt oft zu einer Stimmung in der Organisation, die weniger leicht ist, sondern eher so eine Schwere auch über das Thema Arbeit liegt. Mhm. Und aus dem Grund hatte ich einfach das Bedürfnis zu sagen, so, also auf Deutsch gesagt, mir reicht das jetzt. Ich habe keine Lust mehr auf das Jammern. Wenn hier irgendwas passieren soll in Wirtschaft und Gesellschaft, dann ist das Allerwichtigste, dass wir anfangen, unseren Fokus zu verschieben und uns fragen, wie können wir denn, was kann denn jeder selber leisten, damit Arbeit wieder wirklich zur wertvollen Lebenszeit wird?
Die nächste Frage schließt sich automatisch an, Anke. Was können wir denn tun?
Spontan aufeinander zugehen. Und die Gegenseite verstehen wollen und gemeinsam schauen, wie man eine gute Lösung finden kann. Und zwar in der Verantwortung und in der Verantwortlichkeit, die jeder in der Organisation hat. Mhm. Und ich sagte das eben schon, die Aufgabe der Unternehmensführung ist eben Bedingungen zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen, Strukturen, Prozesse, auch zu schauen, welche Arbeitsweisen brauchen wir denn heute, damit wir A, produktiv sind, und nicht nur beschäftigt, sondern wirklich effizient und effektiv. Und damit wir B, auch dadurch erfolgreich sind, dass wir gut im Team zusammenarbeiten können. Und dass die Mitarbeiter in der Organisation wirklich auch das reingeben können, ja, was sie gut können, wo sie gut sind. Und auch ihre Persönlichkeit mit einbringen können. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Und dadurch entsteht... Dadurch kann sich eine Vertrauenskultur entwickeln.
Ist aber wahrscheinlich ja nicht ganz einfach, oder? Weil ich in Unternehmen ja, also mir kommen so verschiedene Sachen gerade in den Kopf. Das eine ist ja irgendwie, ein Unternehmen funktioniert ja über einen bestimmten Zeitraum, einen möglicherweise schon sehr langen Zeitraum, auch eben durch Strukturen, die sich aufgebaut haben, durch Prozesse und so weiter, durch eine Kultur, all solche Sachen. Das heißt, das hat sich ja irgendwie in einer gewissen Weise schon bewährt. Das heißt, man hat ja wahrscheinlich dann gerade Unternehmensführung oder Kanzleiführung jetzt in unserem Fall schon eine Tendenz, an dem festzuhalten, auch wenn das möglicherweise jetzt dem einen oder anderen, der einen oder anderen Mitarbeiterin nicht mehr so zusagt, oder?
Definitiv. Und dafür mache ich persönlich, sehe da zwei Komponenten, die dafür verantwortlich sind. Zum einen ist der Mensch ein Gewohnheitstier. Wir mögen das, was wir kennen. Selbst wenn es vielleicht nicht mehr passend ist, ist das immer erstmal das Mittel der Wahl. Und Die zweite Komponente ist, dass man tatsächlich gerade in Organisationen viel zu selten bestehende Strukturen und Prozesse danach hinterfragt, ob sie überhaupt noch in die Zeit passen. Also sowohl zu den Herausforderungen der Märkte, der Branche und noch viel weniger zu den Bedarfen der Menschen, weil die haben sich in allen Lebensbereichen tatsächlich verändert. Gerne. Und natürlich auch das Wertesystem, ja, auch die Generationen, die jetzt nachkommen, die wollen nicht nur anders arbeiten, die wollen anders leben, die wollen auch anders behandelt werden. Und ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung, gerade in klassischen Branchen, die jungen Menschen zu erreichen und auch generationsübergreifend Erfahrungswerte zu nutzen und auch das, was die junge Generation mitbringt an digitaler Kompetenz, das wirklich so zu nutzen, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, weg von Lehrjahre sind keine Herrenjahre und das musst du dir erst verdienen. Also ich glaube, das sind alles Mythen und Märchen, wie ich es auch in meinem Buch beschrieben habe, die wirklich nicht mehr in diese Zeit passen. Und da sind viele Denkmuster extrem verkrustet und müssen aufgebrochen werden. Das ist keine Frage des Wollens.
Komm, ich schieb die Frage schnell rein, weil die liegt mir jetzt doch tatsächlich sehr auf der Zunge. Was passiert, wenn wir es nicht tun, aus deiner Sicht? Weil du sagst, es ist keine Frage des Wollens.
Ich glaube, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Also mit meinem Blick drauf haben die Unternehmen, die wirklich sich geöffnet haben für neue Arbeitsweisen, auch für ein neues Miteinander, auch die Chance in dem digitalen Wandel sehen, weniger Probleme, Fachkräfte zu finden, wir haben eine geringere Fluktuation, eine niedrigere Krankenrate als die Organisationen, die sich damit schwerer tun, definitiv.
Also es hätte mich jetzt total überrascht, wenn du eine andere Antwort gegeben hast, so ehrlich will ich sein an der Stelle, denn das ist auch was in diesem Podcast sich immer und immer und immer wieder findet, ne? Also genau diese Trennung von Spreu und Weizen, und ich habe das hier so oft schon betont, ich sage es auch jetzt nochmal, natürlich ist mir schon klar, dass wir uns hier wahrscheinlich eher an diejenigen richten, die da schon gut sind. Das ist irgendwie auch in der Natur der Sache, dass natürlich die vielleicht auch offener für so ein Medium sind. Und deswegen würde ich das absolut unterstützen, was du sagst. Und ich finde das trotzdem spannend, dass man ja, die Zahlen sind jetzt gerade rausgekommen, die Berufsstatistik und so weiter, in der Steuerbranche. Und es gibt ja Zahlen, die auch immer wieder zeigen, dass ein Fachkräftemangel da ist, dass ein Nachwuchskräftemangel da ist. Und trotzdem ist diese Macht, die in uns irgendwie ja drin zu sein scheint, dass wir ein Gewohnheitstier sind und dass wir bestehende Strukturen und Prozesse nicht hinterfragen, enorm groß. Was hast du jetzt, du hast ja mit so vielen Teams und Organisationen schon gearbeitet, was machst du, um tatsächlich konkret dahin zu kommen, das zu hinterfragen? Hast du da Tipps?
Ja, also tatsächlich das Erste, was ich mache, wenn ich in eine Organisation komme, ist, ich fange an, Fragen zu stellen. Und ich lade die Kunden dabei ein, gezielt Hypothesen aufzustellen, nachdem sie nicht nach Lösungen suchen, sondern wirklich sich selber auch hinterfragen. Natürlich in einem geschützten Raum, wie ich mit Führungskräften arbeite, oberste Etage, dann ist da am Anfang erstmal kein Mitarbeiter dabei. Das ist auch gut so, weil die Verantwortung der Führung eben darin liegt, diese strategischen Bedingungen zu schaffen, und dann bleibt das auch erstmal da. Aber da wirklich erstmal sich selber die richtigen Fragen zu stellen und bestehende Strukturen und sich selbst zu hinterfragen, das ist schon ein Riesenschritt hin dazu, dass ich auch auf dem Weg auch meine Mitarbeiter entsprechend fragen kann. Was brauchst du denn? Sind die Strukturen, die wir haben, denn das, wo du dich gut entfalten kannst? Also das ist das eine. Mhm. Und das andere ist dann natürlich auch zu gucken, okay, wie könnte es denn sein? Das heißt, das Aufstellen von entsprechenden Hypothesen, das eröffnet dann neue Möglichkeitsräume. Und die sollten natürlich immer nur auch so groß sein, dass es zu der Branche, zu den Menschen passt, die in der Organisation arbeiten. Also ich sag mal, ein Unternehmen, was wirklich in der Kreativbranche arbeitet, da hat man oft Persönlichkeitstypen, die, die kein Problem damit haben, Dinge zu hinterfragen, Neues zu kreieren. Mhm. Während klassische Branchen, ich habe in der Vergangenheit viel mit Immobilien, im Immobilienbereich gearbeitet, und auch mit Banken, da sieht das schon anders aus. Also die Branchen, die gewohnt sind, im Tagesgeschäft in sehr engen Strukturen zu agieren, da zieht es natürlich auch Menschentypen hin, die das lieben, die es lieben, wirklich mehr Vorgaben zu haben und in die Vorgaben reinzuarbeiten. Und das ist dann selbstverständlich eine viel größere Herausforderung als für diejenigen, die es im Tagesgeschäft gewohnt sind, offen zu sein und neue Ideen zu haben.
Und da fand ich einen Aspekt gerade total wichtig. Du hast gesagt, diese Hypothesen, da mache ich gleich gerne auch nochmal irgendwie ein Beispiel, dass ich sicher sein kann, dass ich das richtig verstanden habe. Aber davor noch hast du eben gerade auch gesagt, die mit diesen Hypothesen dann nur so zu arbeiten, dass es auch alles im Rahmen der eigenen Möglichkeiten liegt. Also jetzt nicht über diesen Möglichkeitsbereich rauszugehen. Das heißt, wenn ich möglicherweise eine sehr traditionelle Steuerkanzlei habe, die bisher über Hierarchien funktioniert hat, dann diese Hierarchien durchaus in Frage zu stellen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also auch mal zu fragen, hey, brauchen wir da vielleicht andere Prozesse? Aber jetzt eben nicht gleich da rein zu springen, dass man sagt, okay, wir machen agiles Arbeiten, New Work, es gibt keine Hierarchien, wir führen nur noch so, wie es, also wer gerade die Führung übernehmen kann, fachlich und so weiter, das nicht, sondern wirklich auch so ein bisschen da zu bleiben und zu sagen, wir machen kleine Schritte.
Kleine Schritte und die Frage, was passt gut zu uns? Also Bestehendes zu hinterfragen, wirklich mit dem Ziel, hilft uns das noch? Antwort auf die Frage zu finden, hält uns das vom Arbeiten ab? Macht uns das unproduktiv oder hilft uns das? Und wenn uns das nicht hilft, was hilft uns und was passt zu uns? Und wenn ich sage, es ist wichtig, dass es zur Organisation passt und dass es auch, dass es zu den Menschen passt und so in dem Rahmen bleibt, dann meine ich nicht die Komfortzone, sondern ich meine wirklich die Branche und das Klientel an Menschen, an Persönlichkeiten, die ich in meinem Unternehmen habe. Und darauf achten, dass, oder auch vor dem Hintergrund, dass wahre Veränderung eben nicht in der Komfortzone passiert, sondern immer im Grenzbereich stattfindet. Ich muss die Komfortzone verlassen und diese offenen Fragen, das ist so ein vorsichtiges Annähern und ein vorsichtiges Öffnen, um mit dem Ziel, für alle bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und das kann nur von der Führung, also die ersten Fragen sollten immer von der Unternehmensführung kommen, weil der Rahmen und die Prozesse und Strukturen wirklich entscheidend sind. Und damit ist es auch den Führungskräften viel besser möglich, den Mitarbeitern die Hand zu reichen und zu sagen, guck mal, wir haben uns das gefragt, kannst du mal draufschauen, wie ist das denn für dich? Wie empfindest du das? Das ist tatsächlich der Schlüssel, um auch gemeinsam auf ein zukunftsfähiges Unternehmen zu schauen. Weil das ist nur zukunftsfähig, wenn die Mitarbeiter einen guten Job machen können.
Ja. Ich habe da aus so meiner eigenen Zeit in der Unternehmensberatung immer so ein bisschen eine andere Perspektive gehabt. Und ich glaube aber, dass wir uns gar nicht widersprechen, weil du gesagt hast, das muss von den Führungskräften ausgehen. Und ich glaube, dass du recht hast, dass also tatsächlich so diese Initiative, das Unternehmen zu hinterfragen, die muss tatsächlich von den Führungskräften ausgehen. Weil wenn du jetzt natürlich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter hinkommst und da sagst, ey, ihr müsst mal hinterfragen, dann glaube ich, stößt du da auf Widerstand. Ich habe immer so für mich festgestellt gehabt, dass idealerweise funktioniert das immer, wenn du weder einen Top-Down noch einen Bottom-Up-Prozess hast, sondern so einen hybriden Ansatz, der beides macht. Denn so eine Unternehmensführung kann ja super gut darauf aufmerksam werden, wenn eine hohe Fluktuation ist beispielsweise oder wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich äußern dazu, ne? Und dann finde ich, und da bin ich komplett bei dir, muss das natürlich auf einer Unternehmensführungsebene angenommen werden. Und dann finde ich das total richtig, auch zu sagen, von da aus muss es gehen. Weil wenn, und da bin ich auch absolut überzeugt von, wenn die Führungskräfte und die Unternehmensführung das nicht als Vorbilder vorleben, dann verpufft sowas, glaube ich, relativ schnell auch, weil du brauchst genau diese Vorbilder, glaube ich, in so einem Thema auch.
Definitiv, ja. Und ich glaube, es kommt noch eine Komponente dazu. Und zwar, oder anders, ich glaube, die wichtigste Frage ist, was brauchen wir, damit wir zusammen gut arbeiten können? Mhm. Und Und die Frage muss von der Führung kommen. Mhm. Und wie du sagst, oft braucht es dafür eine Störung. Es braucht eine Irritation, ja. Weil wenn es gut läuft, dann verändern sich Menschen nicht. Ganz unabhängig davon, ob es um Arbeit oder um Privates geht. Wenn das
oder Leben noch gut schlimmer, läuft, noch schlimmer so wie du es gerade vorhin gesagt hast, ne, sie verändern sich ja selbst, wenn es schlecht läuft, schon nur mühsam. Selbst dann ja. tut es ja nicht. Also das ist ja noch viel, genau. viel dramatischer eigentlich. Das heißt, du hast sogar schon den Auslöser und trotzdem passiert nichts.
So ist es. Und wenn man schaut, wie viele Möglichkeiten wir heute haben, welche Tools, Methoden, Prozesse, Strukturen, Managementtheorien uns zur Verfügung stehen, es ist ja eher schon so viel, dass wir die Übersicht verlieren können. Mhm. Also daran kann es nicht liegen, sondern es liegt wirklich daran, dass der Mensch Veränderung nicht mag. So sage ich das mittlerweile. Menschen mögen keine Veränderung. Und in der Zeit, die so unsicher ist oder so eine gefühlte Unsicherheit hat, wie die Zeit, in der wir heute leben, die immer unübersichtlicher wird und durch das World Wide Web uns immer das Gefühl gibt, irgendwie wir verpassen was oder wir sind, ja, wir verlieren uns darin, dann habe ich ja noch mehr das Bedürfnis, an dem festzuhalten, was ich kenne. Das kommt ja noch dazu. Ja. Also es ist nicht leichter als früher, Dinge zu verändern. Weil unter diesem Bedürfnis am Gewohnten festzuhalten, liegt ja einfach die Angst vor Unsicherheit. Die Angst, etwas falsch zu machen, die Angst, das Gewohnte zu verlieren, die Angst, den Status zu verlieren, die Kontrolle zu verlieren und dadurch vielleicht auch die Angst, etwas abzugeben, was nachher aus den Fugen gerät.
Und diese Angst, da spreche ich mal nur für mich, die kann ich komplett nachvollziehen, denn das ist ja auch total natürlich irgendwie zu sagen, ich habe ein neues Projekt oder ich will mich auf einer Messe auf die Bühne stellen, habe das aber vorher noch nie gemacht. Natürlich hast du Angst vor genau den Sachen, die da passieren und vor dem, wie das Publikum dich möglicherweise auseinanderpflückt. Und das geht ja auch nicht in allen Fällen gut und so weiter. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, diese Angst ist ja total berechtigt. Aber ich muss halt drüber hinwegkommen, wenn ich mich weiterentwickeln will. Weil da sind wir doch genau da wieder, was du vorhin auch schon gesagt hast. Entwicklung findet eben außerhalb der Komfortzone statt.
So ist das. Und die Angst gehört einfach auch zum Leben. Also wenn wir keine Angst haben, dann gibt es kein Motiv, dass wir sie loswerden wollen. Die Frage ist nur, wie verliert die Führungskraft im Unternehmen die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren? Und die Antwort ist relativ einfach, aus meiner Sicht, indem er oder sie dazu steht und zum Beispiel einfach äußert, seine Unsicherheit äußert gegenüber den Mitarbeitern und sagt, ich brauche euch jetzt. Weil mir ist so bewusst, ich oder wir Führungskräfte können nur erfolgreich sein, wenn wir das gemeinsam mit euch hinkriegen, wettbewerbsfähig und zukunftsfähig zu bleiben. Und dafür müssen wir gemeinsam hinschauen, wie wir das hinkriegen können. Und davon abgesehen hat nicht nur eine Führungskraft Angst, sondern der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin hat ebenso Angst, ja, vielleicht um den Job, wenn sie sieht, dass die Zahlen nicht gut sind, oder vielleicht auch Angst an der Überforderung irgendwie zusammenzubrechen, weil man keine jungen Nachwuchskräfte findet, ja. Und es sind Themen in Organisationen, die können nicht mehr nur von der Unternehmensführung gelöst werden. Die müssen gemeinsam angeschaut werden, und zwar auf Augenhöhe in unterschiedlichen Rollen. Und gleichzeitig ist es eben wichtig, dass die Verantwortlichkeiten auch bleiben. Mitarbeiter machen ihren Job, aber einen Job, den sie selber mitgestalten können, den sie selber mitbestimmen können, wo sie sagen können, da bin ich richtig gut, das möchte ich machen. Und die Unternehmensführung schafft den entsprechenden Rahmen dafür, damit die Mitarbeiter sich darin frei bewegen können. Als selbstbestimmte, verantwortungsvolle Kollegen und Kolleginnen.
Ich teile das absolut, denn es ist so, ich weiß nicht, ob du das kennst, jetzt komme ich nicht auf den Vornamen, aber er heißt McGregor mit Nachnamen und er hat in den 60er Jahren, wenn ich das richtig erinnere gerade, du kennst es wahrscheinlich, oder?
Ja.
Die XY-Theorie, genau. Also gerne googeln auch mal, lohnt sich, sich das mal anzuschauen, weil da war so ein bisschen die Annahme, mit der er reingegangen ist, ich breche jetzt sehr weit runter und vereinfache das sehr, dass es eben faule und fleißige Menschen gibt. Und interessant ist, dass er das nicht, faul und fleißig hat er so nicht gesagt, interessant ist, dass er das nicht nachweisen konnte, sondern er hat im Gegenteil nachgewiesen, dass alle Menschen Motivation haben, dass alle Menschen für was brennen. Du musst sie eben nur ins richtige Umfeld setzen. Das heißt, derjenige, der bei der Arbeit irgendwie halt wirkt wie jemand, der keinen Bock hat und den man ständig kontrollieren muss und so weiter, ja, der sitzt halt einfach im falschen Umfeld, geht aber möglicherweise abends nach Hause, dann zur Freiwilligen Feuerwehr und geht da auf und ist proaktiv und so weiter. Und das ist halt auch eine Aufgabe, genau diese Bedingungen irgendwie herzustellen, wenn ich merke, dass, oder nicht mal nur, wenn ich merke, dass bei mir was nicht läuft, sondern insgesamt, idealerweise stellst du als Arbeitgeberin, Arbeitgeber diese Bedingungen doch her, oder?
Ja, und prüfst vielleicht auch mal deine Annahme über die Mitarbeiter. Also das ist auch was ich sehr spannend finde. Ich kann mich an ein Projekt erinnern, da kam genau diese McGregor-Theorie auf den Tisch und ein Vorstand wurde gefragt, glaubst du wirklich, dass es x Menschen gibt, die keine Verantwortung übernehmen wollen? Und seine Antwort war, nach wenig Zögern, ja, das glaube ich. Es gibt Menschen, denen muss man sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Das wirkt heute noch nach, weil mir dann so bewusst war, mit welchen Wirklichkeiten und welchen Annahmen tatsächlich, und ich glaube, das war kein Einzelfall, Führungskräfte ihren Job machen. Das muss man auch sagen, also jetzt unabhängig von den Führungskräften, ich möchte jetzt nicht den Anschein erwecken, dass das die Bösen in der Organisation sind, im Gegenteil, sondern systemisch gibt es Wechselwirkungen. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin schon lange in einem solchen System bin, das geprägt ist von Annahmen von Führungskräften, die sagen, denen muss man schon sagen, was sie zu machen haben, sonst funktioniert das nicht, dann nehme ich das selber auch so an und füge mich immer mehr in die Rolle, ich warte mal, bis jemand mir was sagt und gebe immer mehr die Verantwortung ab. Das heißt, das ist so eine Art Systemimmanenz, die sich da entwickelt. Und kann bestenfalls von den Führungskräften, von der Unternehmensführung aufgebrochen werden.
Das ist aus meiner Sicht eine absolut selbsterfüllende Prophezeiung. Kann sich, glaube ich, jeder an der Stelle selbst mal fragen. Wenn du permanent der Annahme konfrontiert bist, na, du bist eh jemand, der keine Verantwortung übernimmt, ich muss dir alles vorgeben, du kannst nicht eigenständig arbeiten. Ja, selbstverständlich fällst du in diese Haltung rein und sagst, ja gut, dann mache ich auch nicht selbstständig, weil wird ja eh nicht gesehen, dann warte ich halt auf die nächste Anweisung. So, das wiederum führt aber wieder dazu, dass dein Gegenüber wieder glaubt, du musst engmaschig kontrolliert werden. So, also ich glaube, das ist eine total selbsterfüllende Prophezeiung, aus der du es schaffen musst, rauszukommen. Weil sonst, das ist, glaube ich, auch kein Klima, in dem man dann lange sein will irgendwie. Oder zumindest nicht, wenn man feststellt, dass es einen, dass vielleicht die Lust auf einen Montag verloren geht.
Ja, definitiv. Vor allem ist es ja auch für keine Seite befriedigend, aus meiner
Null.
Sicht.
Null.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Unternehmensführung es großartig findet, wenn Mitarbeiter sagen, ich warte jetzt mal so lange, bis mir gesagt wird, was ich tun soll. Am Ende kann es auch für den Mitarbeiter nicht angenehm sein, wenn man, wie ich gerne sage, einen Brotjob macht, indem man als ausführendes Organ Dinge abarbeitet, die andere für wichtig erachten. Mhm. Weil damit dockt es, wenn ich viel Glück habe, irgendwann auch mal bei meiner eigenen Vorstellung von sinnhafter Arbeit an. Aber das ist dann schon eher wie ein Sechser im Lotto. Und ganz anders ist mit Blick auf Motivation, du hast es den Begriff eben genannt, eine Motivation intrinsisch kann nur in dem Menschen selber entstehen. Und die entsteht dann, wenn der Mensch sich zu etwas hingezogen fühlt, was an irgendeiner Stelle in ihm drinne andockt, ob an einer Kompetenz, einer fachlichen Kompetenz, einer Charaktereigenschaft oder wie auch immer, oder einer positiven Erfahrung, die er oder sie mal gemacht hat. Und diese Hinzubewegung, das ist das, was wir viel mehr brauchen. Und die, deswegen, da schließt sich der Kreis zum Anfang, deswegen kann wirklich sinnhaftes Arbeiten, das Lust auf Montag macht, nur in jedem Einzelnen entstehen.
Und das bringt mich zu so ein bisschen einer kritischen Frage an der Stelle noch, Anke, weil das ist doch auch die ganz große Gefahr der ganzen Sache wahrscheinlich, oder? Jetzt nehmen wir eine Kanzlei, mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da ist wahrscheinlich für 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also klar, die haben alle den Beruf aus irgendeinem Grund ergriffen. Das heißt, vielleicht kann man sogar wohlwollend schon unterstellen, das geht schon alles in die gleiche Richtung. Aber Sinnhaftigkeit ist doch für jeden super, super, super individuell. Und das kann ich doch, jetzt setze ich mich mal auf den Stuhl des Kanzleiinhabers, der ich nicht bin, aber das nehme ich jetzt einfach mal an, kann ich doch unmöglich gewährleisten, dass alle ihren Sinn da sehen, oder?
Stimmt, definitiv. Und das, das ist auch eine Diskussion, die ich letzte Woche mit einem Kollegen hatte, der sagte, du, ich kann diese Purpose- und Sinn-Diskussion nicht mehr hören. Weil es ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen, glaube ich, ist es kein Ponyhof und es ist, der Unternehmer ist auch nicht dafür verantwortlich, das Bällebad zu öffnen für die
Richtig.
Mitarbeiter.
Ja.
Ja, sondern es ist und bleibt eine Organisation, die einen unternehmerischen Zweck erfüllt. Und wenn ich als eigenständiger Mensch mich dieser Organisation anschließe, dann unterstelle ich mal, dass, so wie du eben sagtest, der oder diejenige das auch mit Sinn und Zweck macht, eine Absicht verfolgt, sich da reinzugeben und die eigenen Potenziale dort nutzen zu können. Und ich glaube, das ist der bessere Weg, sich der Sinnfrage anzunähern. Mhm. Und dann wäre der nächste sinnvolle Schritt zu gucken, von der Unternehmensführung aus zu gucken, was sind das denn für Tätigkeiten, die erforderlich sind, damit wir erfolgreich sind? Und welche Mitarbeiter brauchen wir, die Lust haben, diese Tätigkeiten auszuführen, weil sie die Kompetenz mitbringen, weil ihnen das leicht von der Hand geht. Und damit nähern wir uns immer mehr dieser Verbindung zwischen Unternehmenszweck, Purpose an und dem eigenen Sinnerleben einer Arbeit.
Ich gebe zu, ich habe die Frage jetzt auch gar nicht gestellt, weil ich überzeugt davon bin, dass es darum geht, es allen recht zu machen, sondern einfach um diese Perspektive auch nochmal reinzukriegen. Denn ich glaube, das ist, kann ich an der Stelle schon mal spoilern, das wird wahrscheinlich der Vortragstitel eines meiner Vorträge sein. Der wird heißen, hier regiert der Papagei irgendwie so. Und Papageien sind eben super bunt. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, allen alles recht zu machen. Und das ist auch, glaube ich, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gar nie die Anforderung. Aber es geht darum, glaube ich, auch mal so ein bisschen um die Ecke zu denken und zu gucken, wo kann ich vielleicht Leute auch noch in eine positive Psychologie wieder in eine Rolle setzen, in der sie nochmal mehr aufblühen können. Und ich hatte dazu ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem aus dem Bundesfinanzministerium, die gesagt hat, naja, in der Finanzverwaltung geht eben Kreativität nicht. Und das konnte ich so nicht stehen lassen, weil ich das beispielsweise einfach wirklich ganz anders sehe. Und es ist total richtig, wenn du irgendwie die Steuererklärung von Florian Weber machst. Natürlich wünsche ich mir, dass da wenig kreativ gearbeitet wird, sondern dass das gemäß der Regeln gemacht wird, sodass da alle am Ende fair behandelt werden. Aber es geht ja trotzdem, dass ich eine Person, die einfach kreativ arbeiten will, einsetze und mir beispielsweise Gedanken mache, okay, Elster ist dieses und jenes Programm, wo kann ich vielleicht mit Videos arbeiten, um Menschen die Steuererklärung noch leichter zu machen? Und plötzlich hast du ein Potenzial geschaffen, wo jemand Kreatives auch in der Finanzverwaltung total aktiv werden kann und sagen kann, ich mache mir dazu Gedanken, ich lasse mir da noch was einfallen, wir können die Erklärung noch überarbeiten und so weiter. Das heißt, ich glaube, es geht auch ganz viel darum, einfach zu gucken, gar nicht es allen recht zu machen, aber ein Umfeld zu schaffen, das Leitplanken hat und das eben halt weite Leitplanken hat, wo Leute sich eben auch zurechtfinden können.
Ja, also das kann ich nur unterstützen, weil das eine sind die inhaltlichen Themen, die sicherlich im Finanzbereich weniger dehnfähig sind als im Marketing. Und das andere, Absolut. Was du ansprichst, ist aber eben den Umgang mit den Themen vielleicht auf eine ganz andere Art zu beleuchten und auch vielleicht ganz anders darzureichen, den Kunden ganz anders darzureichen. Also wenn ich überlege, ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit die Info von meinem Steuerberater bekommen, dass jetzt alles nur noch digital passiert in der Kommunikation. Und für mich ist das ein totales Geschenk, weil ich wirklich 2 Jahre lang nach einem Steuerberater gesucht habe, dem ich nicht mehr irgendwie meine Post vorbeibringen muss oder in einen Umschlag stecken muss oder so wie vor 20 Jahren, sondern der so arbeitet, wie ich gewohnt bin zu arbeiten. Mhm. Und das ist eher für die Branche schon fast, es, ja, ich wollte jetzt schon gerade sagen revolutionär, aber es ist ungewohnt, sich in diesen Bereichen zu bewegen. Und da denke ich jetzt nicht an meinen Steuerberater, sondern eher an die deren Gesichter ich gerade so vor Augen habe, so von vor 20 Jahren.
Ja, ja. Also da passiert ja auch in der Branche viel, aber da finde ich eben dann, also da passiert sicherlich sehr viel, aber auch da hast du natürlich welche, die weiter vorne sind und die davon profitieren, dass die weiter vorne sind, und welche, die da eben so ein bisschen hinterherhängen, glaube ich, ohne dass ich jetzt alle Kanzleien Deutschlands gesehen habe und dafür sprechen könnte, aber also so wie der Gesamteindruck entsteht, ist das ja schon so. Auch das Image ist ja witzigerweise genau das, das du auch gerade beschrieben hast irgendwie, ne? Das heißt, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und selbst wenn nicht mehr so gearbeitet wird, dann ist immer noch das Image halt so. Und dann müsste man da trotzdem dran gehen. Und vor dem Hintergrund finde ich eigentlich total interessant, was du gerade aufgeworfen hast von dem Bekannten, mit dem du dich unterhalten hast, der gesagt hat, ich kann diese Purpose-Frage, diese Sinn-Frage nicht mehr hören. Das finde ich eigentlich einen interessanten Gedanken, weil als ich das gerade so gehört habe, dachte ich, hä? Ja, aber man macht doch immer nur Dinge, die für einen sinnhaft sind. Also wenn du diesem Bekannten diese Frage zurückgeben würdest, dann wird er doch wahrscheinlich auch nicht sagen, ja stimmt, dann wird er ja wahrscheinlich auch nicht sagen, nee, ist mir egal, ich gehe nur arbeiten wegen des Geldes. Und wenn das so ist, dann ist vielleicht das der Sinn, weil du es einfach dringend brauchst oder so. Kann ja auch sein.
Ja, es ging in dem Kontext auch wirklich darum, um die Frage, was können wirklich denn Organisationen tun, damit die Menschen mehr Sinn erfahren. Mhm. Und in der Diskussion habe ich dann eben erstmal angebracht, dass Sinn nur in jedem Einzelnen entsteht. Sinn an sich ist kein Selbstzweck, sondern Sinn ist etwas, dass ich einer Tätigkeit, einer Aufgabe selber was aus mir entsteht und was ich konnotiere mit etwas.
Genau, und das kann ja von, ich mach mal vielleicht zwei extreme Beispiele, von irgendwie, ich schaffe es, meine Familie zu ernähren, das ist mein wesentlicher Sinn, also gehe ich arbeiten, um Geld zu verdienen, hinzu, ich möchte den neuesten Porsche fahren, also gehe ich arbeiten, so, das kann ja wirklich alles sein, das kann sein, ich möchte mich kreativ austoben, das kann sein, ich möchte Menschen helfen, also es ist wirklich ja, würde ich absolut teilen, was nur in dir selbst entstehen kann und was, wenn du es nicht teilst, auch eigentlich ja keiner weiß und keiner beurteilen kann von außen. Und ich glaube, umso wichtiger ist es eben vielleicht.
Ja, und was ich beobachte, ist, dass tatsächlich die wenigsten Menschen sich die Frage überhaupt noch stellen, sondern so in ihrem Hamsterrad drin sind, dass wenn ich dann so über den Gang laufe beim Kunden und so beim Kaffee ins Gespräch komme und mir denke, warum erzählst du mir seit 5 Minuten, was dich hier alles nervt? Und dann die Frage stelle, sag mal, wofür bist du eigentlich hier? Dann kommt, was denn das für eine Frage? Ja,
ja klar, überfordert
und
ja auch.
Und wenn ich dann noch weitergehe und sage, naja, also wenn es keine Freude macht, ist das denn zum Geldverdienen? Ja, wahrscheinlich ist es das. Habe ich mir schon lange keine Gedanken mehr drüber gemacht. Also das sind schon so Aussagen, die ich oft höre und die mich auch veranlasst haben, vor einigen Tagen einen Post auf LinkedIn zu teilen mit der Frage, warum arbeitest du? Oder wofür arbeitest du? Mhm. In meinem Buch unterteile ich drei Funktionen von Arbeit. Das eine ist der Brotjob, das andere die Karriere und das dritte die Berufung. Mhm. Und ich glaube, vermutlich liegt bei den meisten irgendwie die Antwort darauf in der Mitte. Mal ist es dies, mal ist es jenes. Und im besten Falle machst du den Großteil deiner Arbeitszeit Dinge, für die du dich berufen fühlst. Der Idealfall.
Ja. Und idealerweise wahrscheinlich als Ergänzung kannst du sie halt auch kombinieren. Ne? Das heißt, auch wenn du es mal einfach nur eine Zeit lang wegen des Geldes machst, weil du eine schlechte Zeit hast oder es halt einfach gerade Aufträge hast, die dir keinen Spaß machen, dann weißt du aber zumindest irgendwie, dass es diesen Aspekt auch gibt. Und der bringt dich dann möglicherweise auch mal durch eine schlechtere Zeit.
Ja, definitiv. Und ich glaube, es ist einfach eine Frage der Klarheit und der Ehrlichkeit dir selber gegenüber. Zu gucken, wofür mache ich das? Und was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und wieder mit Blick auf ein Unternehmen oder eine Steuerkanzlei, ist das wirklich entscheidend auch für die Unternehmensführung, immer wieder zu beobachten, mit welcher Energie, mit welcher Leidenschaft und Begeisterung arbeiten meine Mitarbeiter. Und wenn ich merke, dass sie wirklich nur noch Dienst nach Vorschrift machen, wie 67% nach der neuesten Gallup-Studie, dann sollte mir das zu denken geben. Und spätestens dann ist die Frage angesagt, was kann ich für dich tun, damit du gerne hierher kommst und gerne deinen Job machst?
Und ich finde, du hast gerade gesagt, das zu beobachten, und das finde ich das eine. Und das andere ist aber ja auch, es vielleicht einfach zu fragen. Ich erinnere mich an einen Kunden, den wir mal hatten, ein ganz großes Unternehmen auch, international tätig. Und da haben wir tatsächlich einfach einen Barometer eingeführt. Und das ist, glaube ich, jetzt, also wenn jeder Unternehmensberater, der das hört, verdreht wahrscheinlich die Augen, weil Barometer so das typischste Tool, glaube ich, ist, um sowas zu machen. Das heißt aber auch vielleicht einfach regelmäßig zu fragen, wie ist es gerade? Und dann kannst du früher auch schon erkennen, ist es gerade schlecht und was kann ich vielleicht tun? Und da sind wir dann trotzdem nochmal dabei, geht es nicht darum, jedem den roten Teppich auszurollen, aber in der Gesamtentwicklung halt einfach darauf zu schauen, was können wir tun, und da schließe ich jetzt den Kreis wieder so ein bisschen, dass meine Mitarbeiterinnen auch nach einem wunderschönen Wochenende nicht sonntagabends beim Tatort zu Hause sitzen und sagen, boah, morgen muss ich wieder arbeiten, sondern zu sagen, ja, ich freue mich drauf auf die neue Woche.
Ich glaube, es ist ausgesprochen wichtig, nicht so lange zu warten, bis man wahrnimmt, dass auf Deutsch gesagt die Luft draußen ist bei den Leuten, sondern dass man wirklich Möglichkeiten nutzt des Austauschs, und zwar sehr, sehr regelmäßig, wie zum Beispiel Meetings oder Besprechungen nicht nur fachlicher Natur durchzuführen, sondern auch zu sagen, wir haben meinetwegen einmal in der Woche oder alle 14 Tage ein Meeting, wo wir von Mensch zu Mensch sprechen, wo es eher darum geht, wie geht's dir jetzt und wie kriegen wir das hin, dass du die Aufgaben erledigen kannst, auch wenn dein Kind gerade krank ist und du öfters von zu Hause arbeiten musst. Ja, also dieses wirklich wieder auf das Wesentliche kommen und erkennen, dass wir alle nur Menschen sind und dass jeder doch bestenfalls sich wohlfühlt, wenn er aus dem Büro rauskommt und hat da einfach einen guten Tag. Und sich gegenseitig dabei zu unterstützen, dass das gut gelingt, sowohl der Mitarbeiter, der die Führungskraft unterstützen kann, als auch der Chef, den Mitarbeiter, ja. Das ist ein Grundverständnis, was gebraucht wird, und zwar in jeder Branche.
Ja, das glaube ich auch.
Und diese Austauschmöglichkeiten zu nutzen, auch. Und wenn es ein Meeting-Format ist, wo wirklich drüber steht, wir sprechen von Mensch zu Mensch, oder wir, das ist ein, keine Ahnung, ein Basic-Meeting, wo es darum geht, was können wir tun, damit wir gut miteinander arbeiten können. Also eher so diese soften Themen. Und andere Meetings, die sich dann wirklich mit dem Content und den fachlichen Themen beschäftigen. Das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes. Und das kann der Kit für jedes Team und jede Organisation sein.
Hab dem absolut nichts hinzuzufügen. Ich würde das aus meiner Erfahrung auch teilen, und ich glaube, es lohnt sich da zumindest auch mal drüber nachzudenken. Und Anke, ich möchte mich an der Stelle ganz recht herzlich bedanken. Ich fand das ein sehr inspirierendes Gespräch und habe das selber auch wieder gemerkt, wie so ganz viele Sachen in mir, auch aus meinen Tätigkeiten aus der Vergangenheit und so aus meiner Agile-Coach-Ausbildung wieder hochgekommen sind. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist doch am Ende gesunder Menschenverstand, dass wir auf unser Gegenüber schauen, dass wir auf unsere Nebensitzerinnen und Nebensitzer schauen. Aber es geht tatsächlich irgendwie manchmal verloren, glaube ich, so in der Geschäftswelt. Und dann kommen wir leider dahin, dass man sagt, ja, es ist halt Arbeit, und Arbeit muss nicht immer Spaß machen. Wie du hast vorhin schon gesagt, den geflügelten Satz meines Vaters, ja. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, aber umso schöner, wenn es doch anders geht, oder? Also es muss ja nicht so sein. Und das, finde ich, hast du heute nochmal sehr schön geweckt. Und ich hatte ja das ganz, ganz große Glück, dass ich schon aufgrund meiner Vorbereitungen schon in dein Buch reinschauen durfte und dass ich schon weiß, was drinsteht. Aber du hast ein Buch geschrieben, wo es genau darum nochmal geht. Und dieses Buch erscheint genau heute, also wenn unsere Hörerinnen und Hörer das hören, erscheint es genau heute im Haufe Verlag. Und das lohnt sich absolut, reinzuschauen. Es regt an zur Selbstreflexion. Und ja, aber an der Stelle, Anke, erst nochmal ganz recht herzlichen Dank fürs Gespräch hier. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, ganz lieben Dank an dich, Flo.
Ich habe dir zu danken und sag an der Stelle natürlich auch Dankeschön an euch fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sag an der Stelle wie immer, ciao.
Tschüss.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.